Hallo aus Deutschlands schönster Genießerecke und größtem Mittelgebirge, dem Schwarzwald. Mein Name, Zara Roth. Ich lebe da, wo andere Urlaub machen und nehme euch mit auf meine Touren. Visit Black Forest ist der Podcast für alle, die den Schwarzwald schon kennen und über den Tortentellerrand gucken wollen und für alle, die ihn kennenlernen wollen. Das hier ist eure Reiseinspiration in 20 Minuten. Wer hat's erfunden? Nein, nicht die Schweizer, die Schwarzwälder. Wir können nämlich nicht nur Schinken, Torte und Schnaps. Viele Erfindungen, die das Leben heute leichter machen, kommen ursprünglich aus dem Schwarzwald oder zumindest von Schwarzwäldern. Einige von ihnen stellen wir euch in dieser Folge vor.
Der Friseur war nicht allein Friseur, sondern er war auch Zahnarztersatz.
Nee, ja. Schön, das ist das Spotify von damals. Man hat die Walzen, man hat die Papierrollen. Ja? Also die sind ja auch alle austauschbar. Man kann immer wieder andere Musik spielen.
Drei Geigen, ein Klavier. Das sind jetzt praktisch vier Musiker, die keinen Job haben, wegen so einer kleinen Lochkarte.
Die Brennscheren wurden heiß gemacht und es gab dann aber nur Wellen in dem Sinne und keine Locken. Und die Pracht, die ist, war natürlich kurzlebig.
Er hat Maschinen erfunden, die eben die Präzision halten konnten. Das waren Drehmaschinen, das waren Fräsmaschinen, das waren Pressen, die verfügbar war.
Und das hat er alles als Patent.
Aber er war mit Sicherheit der Treiber, der gesagt hat, es muss noch besser und noch präziser gehen.
Erste Station? Schramberg im mittleren Schwarzwald. Eine gute Stunde nördlich von Freiburg im Breisgau. Über 400 Meter über dem Meeresspiegel. Hier ist die Heimat von Junghans. Kennt ihr?
Die Funkuhren von Junghans gehen nicht nur ganz genau. Sie stellen sich auch ganz alleine um. Von Sommerzeit auf Winterzeit.
Mitte des 20. Jahrhunderts war Junghans der größte Uhrenhersteller der Welt. Heute arbeiten noch über 100 Leute am Stammsitz in Schramberg. Und Auszubildende kommen aus dem ganzen Land und von noch weiter her, um hier das Uhrmacherhandwerk zu lernen. Hannes Steim ist Geschäftsführer.
Das war ja der Beginn von Junghans, Uhrenteile herzustellen, also für die Werke, für die Uhren. Dann hat Junghans eben festgestellt, das können wir im kompletten Werk machen, wir können ganze Uhren machen und so ist das überhaupt erst entstanden. Und von 1861 bis 1903, wo wir dann die größte Uhrenfirma der Welt waren, mit 9000 Uhren am Tag, da war das natürlich ein Sprung. Damals hat man hier alles im Haus gemacht, man hat die Einzelteile hergestellt, man hat Maschinen gebaut, wenn man die am Markt nicht so bekommen konnte, wie man die gebraucht hat für die Präzision, dann hat man die selber entwickelt. Also auch da schon den nächsten Schritt, à la Henry Ford mit den Automobilen, Fließband, hat Junghans hier die Industrialisierung im Schwarzwald vorangetrieben von den Uhren. Und wir haben natürlich dann weiterentwickelt über die Jahrzehnte. Wir haben unsere eigenen Kaliber gemacht von den Großuhren, miniaturisiert auf die Armbanduhren. Die Armbanduhr kam erst 1927. Man hat dann begonnen, eigene Werke zu machen, Handaufzugswerk, wo man eben von Hand die Feder spannt, damit die Uhr läuft. Dann später das Automatikwerk, wo eben dieser Rotor drin ist, der dann, wenn Sie die Hand bewegen, die Uhr aufzieht, die Feder, damit die laufen kann. Und dann später hatten wir Chronometer, also hochpräzise Armbanduhren gemacht. Das ist die Gangabweichung plus minus 3 Sekunden am Tag in der Mechanik. Das ist schon sehr, sehr, sehr speziell. Also muss man gute Qualität haben, gute Toleranzen haben. Und dann kam natürlich irgendwann die Quarzkrise, wo alles auf die Batterie ging. Also auch ähnlich wie heute in der Automobilindustrie, wo man auf neue Antriebstechnologien setzt, kam damals eben die Batterie. Und da war Junghans früh mit dabei. Junghans hat dann weiterentwickelt die Quarz-Solaruhr, also durch die Sonne aufgeladen mit einer Solarzelle, was natürlich heute wieder in Mode kommt durch das Thema Nachhaltigkeit, wo sie die Batterie nicht brauchen. Und dann kam natürlich der ganz große Sprung 1990, die erste Funkarmbanduhr der Welt. Und die Funkuhr, die ist eben ganz, ganz präzise, die wird eben nachts über das Signal gestellt und ist dann nach der Atomuhr eigentlich hochpräzise. Da können Sie eigentlich gar nicht mehr zu spät kommen.
Die hat Junghans erfunden?
Die hat Junghans erfunden. Die erste Funkarmbanduhr der Welt kam von uns. Die Japaner waren auch dran, aber wir waren dann doch ein paar Monate früher dran, haben dann später gemeinsame Patente gemacht. Und wir haben jetzt auch gerade nochmal ein neues Funkwerk vor ein paar Jahren auf den Markt gebracht, wo wir das eben weiterentwickelt haben. Ist heute bei uns ein kleinerer Anteil in der Produktion. Tatsächlich, die Leute besinnen sich eher wieder auf das Traditionelle, die traditionelle Uhrmacherkunst. Also die mechanischen Uhren haben bei uns heute knapp 70% der Produktion eingenommen.
Einer, der in der Hochzeit der Uhrenproduktion lange und viel im Unternehmen bewegt hat, war Arthur Junghans. Er war 50 Jahre im Dienst, von 1870 bis 1920. In den Geschichtsbüchern steht Arthur Junghans aber nicht wegen einer Erfindung der Uhrenindustrie, obwohl auch die weltweit erste Funkarmbanduhr von Junghans kam, aber viel später. Nein, Arthur Junghans war ein früher Automobilenthusiast und sogar mit Maybach befreundet.
Wilhelm Maybach hat die 20. Daimler Motorkutsche tatsächlich hier nach Schramberg persönlich ausgeliefert, um Junghans und den Fahrer, den Melchior, einzulernen. Und als das Fahrzeug dann morgens nicht anspringen wollte, weil die Benzinleitung defekt war, hat Maybach die selber repariert. Es gab damals noch die offene Glührohrzündung, also eine offene Flamme. Und als er dann das Auto gestartet hat, stand eben der Mantel, der vorher mit Benzin getränkt war, durch die Reparatur in Flammen. Maybach wäre fast verbrannt und Junghans hatte ihn gerettet. Und ein paar Monate später, nachdem Maybach sich dann regeneriert hat, haben die beiden eben diese Probefahrt nachgeholt, wollten hier über den Schwarzwald fahren, nach Zürich. Also mussten über Schaffhausen nach Zürich fahren. Und als sie bergab gefahren sind, haben sie gemerkt, die Bremsen funktionieren nicht mehr, sie können das Fahrzeug nicht mehr abbremsen, die Hebellenkung hat versagt. Und so sind die beiden also in der Kurve geradeaus gefahren. Die Geschichte sagt, dass sie angeblich auf dem Misthaufen gelandet sind. Und dann ging es eben darum, diese Lenkung, die bei hoher Geschwindigkeit anfängt zu flattern, zu verbessern. Und das war eben die Schneckenlenkung, die wir ja teilweise heute noch in Fahrzeugen kennen und die dann eben auch die Fahrzeuge sicherer gemacht hat. Und da waren immer wieder so diese Themen, was kann man aus unserer Technik, aus der Feinwerktechnik auch in anderen Industrien anwenden.
2500 Uhrmacher gibt es noch in Deutschland, sagt Hannes Steim. Die Nachfrage ist groß und Spezialisten sind rar. Das Unternehmen bildet 3 Azubis pro Jahr aus. Anfang der Nullerjahre, mitten in der Finanzkrise, hat die Familie Steim Junghans übernommen und, naja, gerettet vor dem Untergang, kann man sagen. Dank ihnen läuft die Fertigung der Uhren bis heute komplett in Schramberg. Und dann gibt es da noch einen Bereich, in dem genaue Zeitmessung sehr wichtig ist, jetzt mal abgesehen von Armbanduhren und Standuhren und so weiter, nämlich der Leistungssport. Auch hier hatte Junghans die Nase vorn, erklärt mir Markenmanager Thomas Fiedler von Junghans.
Es war eine Verbindung vom Start bis zum Ziel über elektronische Elemente und der Startpistole. Die Startpistole gab das Signal an den Zeitnehmer, also an die Apparatur hier. Die Startblöcke waren mit Kontakten versehen, also Frühstarts konnte man auch besser erkennen und man wusste auch wer, also es war miteinander verbunden. Dann gab es die Lichtschranke im Ziel, die dann beim Durchlauf, also doppelte Lichtschranke, weil man kann ja auch mit der Hand einfach durchlaufen, deswegen sieht man sie heute ja auch noch mit der Brust voran, um halt beide Lichtschranken zu durchsprechen. Die wurde auch zurückgemeldet, die Zeit. Daraus ist dann ganz schnell die Datenaufbereitung erfolgt von den Zieleinläufen. Man konnte sehr schnell an den großen Ausgabetafeln in den Stadien den Sieger, den zweiten, den dritten mit den Zeiten dann auch übertragen.
Sehr zu empfehlen ist der Besuch in Schramberg, allein schon um das Junghans Terrassenbaumuseum zu besuchen. Das Gebäude ist wunderschön und der Inhalt beachtlich. Hier hat Steim Seniors Spieluhrensammlung ein Zuhause gefunden.
So, jetzt werfen wir mal den Penny ein und dann Magic Flute.
Ja, gerne. Mozart.
Oder? Ja, jetzt komme ich immer rüber. Jetzt
mach nichts, dann nehmen wir. Na, habt ihr es erkannt? Also ich glaube, für Menschen aus Großbritannien ist es, die können das alle mitsingen. The Last Rose.
Ja. Für einen Wochenendtrip empfiehlt Hannes Steim übrigens einen Besuch im Familienhotel und Gasthof Adler im Forenbühl in Lauterbach. Die gehören zu den Naturparkwirten, das heißt, hier hat man sich regionalen Produkten verschrieben. Authentisch, schwarzwälderisch, barrierefrei und auch auf Vegetarier ist man hier eingestellt. Das Drei-Sterne-Haus ist übrigens besonders bei Paaren beliebt. So, und jetzt noch ein Tipp für Wanderfreunde. Der Lautenbacher Wandersteig führt hier entlang. Aber Achtung, der hat's in sich. Die 34 Kilometer lassen sich in 2 Etappen laufen. Die Anstiege summieren sich aber auf gut 1350 Höhenmeter. Der Weg umrundet bei Schramberg das tief eingeschnittene Lauterbachtal und das weite Hochtal des Sulzbachs. Vorbei geht's an Buntsandsteinformationen und dem Felsenmeer bei der Burgruine Hohenschramberg. Vorbei an Weiden, Schwarzwaldhöfen, kleinen Hofkapellen. So schnucklig. Mit 879 Metern ist der Mooswaldkopf der höchste Punkt der Tour. Und dann gibt's da noch den Aussichtsturm, der ist auch schon 25 Meter hoch. Und man hat von ihm einen Blick bis in die Vogesen im Westen, die Schweizer Alpen im Süden oder die Schwäbische Alb im Osten. Weiter geht's zum nächsten Stopp und zur nächsten Erfindung aus dem Schwarzwald, der Dauerwelle. Erfunden hat sie der Friseur Karl Ludwig Nessler aus Todtnau. Ihm ist heute eine kleine Ausstellung im Ort gewidmet, die der örtliche Kulturverein liebevoll aufgebaut hat und pflegt. Durch die Ausstellung führt mich die Nessler-Expertin Monika Schneider, die selbst übrigens keine Dauerwelle trägt.
Also er ist von sich aus, hat er experimentiert und auch primitiv experimentiert. Wir haben hier so einen kleinen Apparat mal hingestellt, der in etwa so die Vorstellungen von ihm dann wiedergeben. Da wurde dann so ähnlich, als würde man ja kochen bei der Gelegenheit, aha, dass es mit Hitze zu tun hat,
ja,
und dass es eben dauerhaft wird, hat was an Chemie natürlich rein müssen, aber ja, er wusste ja nicht welche. Aber das ist auch in der Patentschrift nicht bekannt gemacht worden, was er dann letztendlich genommen hat. Es waren schon Besucher da, die von Basel, ach ja, kamen, und also auch aus Chemie-Ecken, ja, die
ja, ja,
an sich wollten, dass sie aus der Patentschrift entnehmen können, was denn nun drin war. Er hat geschwiegen.
Ach so, deswegen ist hier so ein Töpfchen mit
Geheimmittel. Und da
das ist wie bei der Coca-Cola. Man weiß, das
so
das etwa, letzte,
ja,
die letzte Zutat, die weiß man bis heute nicht, oder wie?
Ja.
Oder das Patentamt weiß das.
Ich nehme an, dass das inzwischen schon bekannt ist.
Ah, ja.
Es gab ja große Firmen wie Vella und so weiter. Wenn wir die Chemie zerlegen, dass es dann doch irgendwann kein Geheimnis mehr ist.
Ja, genau. Reverse Engineering heißt das, glaube ich, bei der Industriespionage. Ja. Man hat das fertige Produkt und versucht es wieder in seine Einzelteile zu zerlegen.
So, ja.
Und jetzt war der Herr Nessler verheiratet mit einer Dame mit langen Haaren? Weil er braucht ja so einen eigentlichen, wie sagt man dazu, Versuchskaninchen.
Ja, aber die Dame, die hat erst viel später eine Rolle gespielt. Er hat erstmal die Lehre zu Ende bringen müssen. Der Vater war sehr streng. Und da der Friseur zu der damaligen Zeit auch der Dentist war, also praktisch der Zahnarzt, der Zähne gebrochen hat, ist das kombiniert gewesen. Der Friseur war nicht allein Friseur, sondern er war auch Zahnarztersatz.
Nee.
Ja,
ich hätte gerne einmal die Koteletten gekürzt und eine Wurzelbehandlung, bitte.
Aber das nämlich die große Vorliebe für schöne Frisuren an den Damen, die hat dann erst richtig Fahrt aufgenommen, als er dann auch zum richtigen Patron, sage ich jetzt mal, weil das ja auch im Schweizer Jura stattgefunden hat, und dort hat er auch Französisch gelernt, da hat er dann bei einem sehr guten Maître anheuern können, der auch ein bisschen Einsicht hatte in Feinmechanik. Und diese Feinmechanik, also bin ich persönlich überzeugt, hat ihm weitergeholfen, dass er sich da auch noch etwas dazu gebildet hat.
Seine Sprachkenntnisse konnte er danach in Paris verbessern. Hier lernt er auch seine spätere Frau Katharina kennen, eine Schwäbin.
Die war aus der Nähe von Ulm, aus Langenau. Ich sage jetzt in schwäbische Hausfrau, wahrscheinlich wäre der falsche Begriff, aber sie hat vielleicht von Marketing schon was verstanden. Nämlich sie hat ihn dann überredet, er möge seinen fast nicht aussprechbaren Namen Nessler und Karl in Französisch zu übersetzen. Und ab dort hat er dann Charles Nestlé mit Accent-Tickel genannt. Hat er sich genannt.
Nestlé. So wie die große Firma mit dem Vogelnest.
Ja, Charles, das hört sich auch gut auf Englisch an. Charles. Es zog Mr. Nestlé nach London. Hier erfand er, noch vor Erfindung der Dauerwelle 1906, künstliche Augenbrauen und Wimpern, die sogar bis nach Argentinien verkauft wurden. Es ging aufwärts. Er heiratete seine Katharina und gründete ein Haus der Dauerwelle in London. Die feuerbeheizten Zangen für die Dauerwelle wurden auf elektrisch Betriebene umgestellt. Die Geschäfte liefen gut. Beim Ausbruch des Ersten Weltkrieges aber musste er alles aufgeben. Doch der reiselustige Todtnauer setzte sich einfach in einen Dampfer und auf ging's ins Land der Neuanfänge, nach Amerika. Hier startete er von Null. Hier erfand er auch Dauerwellengerätesets für zu Hause. Schnell hatte er 500 Mitarbeiter. Er verdiente sogar so viel, dass er den wirtschaftskrisengebeutelten Todtnauern regelmäßig Spenden zukommen lassen konnte. Das ist noch lange nicht das Ende der spannenden Lebensgeschichte des rastlosen Schwarzwälder Erfinders Charles Nestlé oder Charles Nestlé oder Karl Ludwig Nestler. Die ganze Geschichte erzählt Monika Schneider auch gerne bei einer Führung durch die Ausstellung. Übrigens, passend zum Thema Haare ist ein Stockwerk unter der Dauerwellenausstellung das Bürstenmuseum in Todtnau untergebracht. Die Bürstenherstellung war auch lange Zeit einträgliches Handwerk im Schwarzwald. Heute noch werden hier zum Beispiel feine kleine Bürstchen hergestellt für Zahnzwischenräume oder den medizinischen Einsatz. Entschuldigung, ich bin's nur ganz kurz, gell? Die allergrößte Erfindung aus dem Schwarzwald im weitesten Sinne ist ja wohl das Auto. Oder? Karl Benz, der wurde nämlich in Mühlburg bei Karlsruhe geboren und der gilt ja bekanntermaßen als Erfinder des ersten praxistauglichen Automobils. Der dreirädrige Motorwagen von Benz hatte eine Leistung von nicht einmal einem PS und soll eine Höchstgeschwindigkeit von 16 km/h erreicht haben. Ach so, ja, und dann ist da noch Arthur Fischer aus dem beschaulichen Tumlinge. Heute Walldachtal bei Freudestadt im Nordschwarzwald. Ja, ohne den hinge die Bilder an der Wand auch nur halb so lang. Stichwort Spreizdübel, gell? Also, nur zwei super berühmte Beispiele, ohne die geht's halt auch nicht, gell? Das war's erstmal. Tschüssle! Über viele Erfinderinnen und Erfinder und Erfindungen aus dem Schwarzwald könnte man eine ganze Folge Visit Black Forest machen. Zum Beispiel über die Kuckucksuhr. Ja, die kommt natürlich auch aus dem Schwarzwald. Woher denn sonst? Zum Thema Uhren gibt's ja hier auch eine 267 Kilometer lange Rundtour durch den Schwarzwald. Dazu aber ein andern Mal mehr. Ob man sie jetzt Erfinderin nennen kann, weiß ich nicht. Aber Enne Burda, Geschäftsfrau aus Offenburg am Rand des mittleren Schwarzwalds, hat jedenfalls aus ihren Eheproblemen seinerzeit einfach das Beste gemacht, was man machen kann, nämlich ein Business. Und was für eins! Burda-Moden kennt man ja wohl. Ja, einer der größten Zeitschriftenverlage seinerzeit hat sie aufgebaut und ihre Schnittmuster halfen Frauen nach dem Zweiten Weltkrieg, sich wieder günstig selbst schicke Sachen zu nähen. Ihr merkt, die Themen gehen uns hier nicht aus im Schwarzwald. Das soll's aber auch erstmal für dieses Mal gewesen sein. Wenn euch der Podcast gefällt und die Folge, dann sagt es bitte weiter, teilt es, liked, drückt das Glöckchen, abonniert und bis zum nächsten Mal im Schwarzwald. Eure Zara.